Nummer 351, ein Podcast nach dem 350er-Jubiläum. Ui. Naja, 351 Wochen Podcast, da sind wir schon. Ja, ja, da sind wir stolz drauf. Sind wir. Hier ist Hermann vom Einsatzleben-Podcast. Servus, hallo und Gude! Und immer gleich fängt dieser Podcast an, weil ich eben verschiedene Dialekte mag. Ich werde das oft gefragt. Hab's letzte Mal erzählt, in Baden-Württemberg bin ich gefragt worden, was Gude ist. Servus, hallo und Gude bedeutet einfach, dass wir Menschen aus der ganzen Republik und auch aus Österreich mögen und gerne treffen, um über unsere Themen zu sprechen. Dieses Mal aber ein ganz anderes Thema. Und ich habe es beim letzten Mal angekündigt. Es geht um ein sehr ernstes Thema, oder sagen wir mal um mehrere ernste Themen. Und zwar Resilienz im Bevölkerungsschutz. Was heißt das überhaupt? Und wie kann diese Organisation, dieser Bevölkerungsschutz, seelische Widerstandskraft stärken? Bevor wir uns das aber fragen, müssen wir uns erstmal überlegen, was ist denn das, der Bevölkerungsschutz? Stellen wir uns einfach mal vor, einen Wintermorgen. Wir haben es ja jetzt bald Winter, noch im Herbst, aber bald ist Winter, ist noch dunkel und dann heulen die Sirenen. Irgendwas, was wir früher mehr gekannt haben wie heute, aber es passiert immer noch. Und dann merkst du Stromausfall in mehreren Stadtteilen. Dann geht's los. Die Notstromaggregate laufen an, die Leitstelle meldet Dutzende von Einsatzstellen. Die Feuerwehr pumpt Keller aus, die THW versucht Netze zu stabilisieren und die Sunnis bringen Helferinnen und Helfer in Notunterkünfte, nämlich die Menschen, die jetzt hier betroffen sind. In so einem Moment zeigt sich, was Bevölkerungsschutz wirklich ist, so ein riesiges Netzwerk aus Menschen, die halt Verantwortung übernehmen, die merken, wenn Systeme, also unsere Systeme in unserem Land, an ihre Grenzen kommen. Das bedeutet also nichts anderes, als unsere Bevölkerung in Krisen und Katastrophen zu stärken, zu helfen, zu unterstützen und so weiter. Ist denn jetzt Bevölkerungsschutz demnach Katastrophenschutz? Auf die Frage kann man ja eigentlich kommen. Ich habe mir die früher wirklich auch immer gestellt. Vor allen Dingen, als ich 10 Jahre im Prinzip eingezogen wurde. Ich habe auf die Bundeswehr verzichtet, nicht weil ich da so zwingend nicht hin wollte. Das war nicht mein Beweggrund. Aber weil ich meine Feuerwehr über alles geliebt habe, mich deshalb 10 Jahre für den Katastrophenschutz verpflichtet habe. Jetzt kommt die alte Leier, stellt euch das mal heute vor. Ja, kann man sich heute wieder vorstellen, weil gerade der Wehrdienst wieder neu reguliert wird und manch eine meint auch, das müsste wieder zur Pflicht werden. Da wird da immer noch auch gehadert, was ich so mitbekomme, Unterschied Mann-Frau, das wird schwierig, Leute. Da müssen wir gucken, wie weit wir die Emanzipation nach vorne bringen. Aber das soll heute nicht mein Thema sein. Bevölkerungsschutz, ist das eben auch Katastrophenschutz, ja oder nein? Bevölkerungsschutz ist Katastrophenschutz plus Zivilschutz. Also, ein Ziel, ein gemeinsames Ziel ist klar, ne? Menschen schützen, wenn das öffentliche Leben bedroht ist, durch Naturereignisse, durch riesige Unglücke oder aber militärische Konflikte. Und da haben wir es wieder das erste Mal, diesen furchtbaren Begriff. Hier in Deutschland haben wir es so, dass Feuerwehren, THW, Rettungshilfsorganisationen, also ASB, DLK, Johanniter Malteser, diesen Auftrag haben. Da kommen noch DLRG, Seenotretter, Bergwacht in den Bergen dazu. Also, und im Ernstfall, jetzt kommt's, haben wir sogar die Streitkräfte, also das Militär, zur Verfügung, um hier zu schützen und zu helfen. Das ist eine riesige Vielfalt und das zeigt also, Bevölkerungsschutz ist ja so eine Art System aus Menschen und nicht nur aus Strukturen. Und da genau braucht es eben auch die Resilienz, von der wir immer und immer wieder sprechen. Und wir werden auch in den nächsten 351 Folgen. In den nächsten 351 Wochen nicht müde werden, dieses Thema anzusprechen. Vor all dem steht aber das böse Wort, was ich gerade gesagt habe, von dem wir, glaube ich, alle überzeugt waren, es sei auf alle Zeiten verbannt, Krieg. Das ist aber nicht mehr so weit weg. Und wenn ich nur darüber nachdenke, wird's mir übel. Wenn ich darüber nachdenke, was meine Mama und auch mein Papa mir über den Krieg, den Zweiten Weltkrieg erzählt haben, die waren zwar da noch ganz jung, also sie sind 30 geboren und 39 fing ja der Krieg an, bis 45, aber da waren es schon Jugendliche, junge Erwachsene und die haben das natürlich voll mitbekommen. Was die mir so erzählt haben, habe ich gedacht, sowas ist nicht mehr denkbar. Und als das aber dann auch losging in Vietnam und im Irak und so weiter, habe ich mir gedacht, naja, Afghanistan und so, das ist ja alles weit weg. Jetzt plötzlich kommt das Ganze näher, Libanon ist ja auch noch ein Tick weg, aber dann kommt die Ukraine und das ist an der Ostflanke der NATO. Also zeigt sich, dass das für uns natürlich auch schwierig werden könnte, wenn nicht gar gefährlich, wenn nicht gar tödlich. Man mag gar nicht so genau drüber nachdenken. Was passiert denn, wenn es denn losgeht? Bei großen Katastrophen und so weiter wissen wir das. Wir wissen da, wer die Organisationsmacht hat, wenn der Lagestab einberufen wird oder der Stab überhaupt, dann weiß man genau, wer hier das Sagen hat. Wenn Krieg ist, wird es ein bisschen anders. Dann ist es nämlich so, also im Verteidigungsfall, dann geht die Befehls- und Kommandogewalt über die Bundeswehr vom Bundesminister der Verteidigung auf den Bundeskanzler über und bei dem vereinigt sich in seiner Person die politische und die militärische Entscheidungsgewalt. Das ist schon heavy, oder habt ihr das gewusst? Ich musste es auch googeln, ich wusste es nicht, ganz ehrlich. Was natürlich auch klar ist, ist, dass der seine Stäbe zur Verfügung hat und gerade der Verteidigungsminister in diesem Fall natürlich eine wesentliche Rolle spielen würde. Aber da kommt dann auch der Bevölkerungsschutz, gibt ja ein Bundesamt für Zivil- und Bevölkerungsschutz, da kommt das wieder in Rede. Also was macht denn der Zivilschutz dann, Zivilschutz im Krieg? Was machen wir Hilfsorganisationen? Die im Zivilschutz ausgebildeten Einheiten und, das habe ich auch nachgelesen, die vom Bund bereitgestellte Technik und Ausstattung können nämlich nicht nur im Verteidigungsfall, sondern auch im Katastrophenschutz eingesetzt werden. Und so haben sie halt irgendwie einen Doppelnutzen. Ich habe das zwar gewusst, aber wenn ihr das mal googelt, dann ist das noch sehr ausführlich beschrieben. Wenn das also bedeutet, dass diese Mittel zur Verfügung stehen, dann ist es auch so, dass Einsatzkräfte von uns aus dem KAT-S, aus dem Katastrophenschutz, im Verteidigungsfall zu Zivilschützern werden. Das ist was anderes. Wir müssen dann die Bevölkerung, ihre Wohnung, lebenswichtige zivile Dienststelle, Betriebe und Einrichtungen vor Kriegseinwirkungen schützen. Da verändert sich das Wording so ein bisschen, für was wir sonst als Gefahrenabwehr zuständig sind, ne? Die Bevölkerung ist dann auch zu warnen, wenn irgendwas los ist, also vor Gefahren über das richtige Verhalten und so weiter. Ihr kennt bestimmt die Warnämter und die haben da genau eine Funktion. Ich weiß nur, dass wir damals die öfter mal besucht haben, um zu schauen, was machen die denn da so genau. Und ich kann mich noch sehr genau an die Durchsagen erinnern. Warnamt 6, hier ist das Warnamt 6, so hieß es hier bei uns. Ja, es geht aber gleichzeitig auch um Gesundheitsschutz, um ja sanitätsdienstliche Fähigkeiten, ne? Also so medizinische Taskforces, auch Sanitätsmaterial, Gesundheitswesen, das alles zählt dann im Verteidigungsfall, aber auch im Katastrophenfall dazu. Es geht übrigens auch da, und da kommt das THW wieder ins Spiel, um Bereitstellung von Infrastruktur, wenn irgendwas zerstört wurde. Und das kann man sich ja jetzt im Verteidigungsfall, aber natürlich auch im Katastrophenfall, Stichwort Erdbeben, Stichwort Überschwemmungen, ja, Klimawandel, das alles wird uns irgendwann vielleicht noch mehr beschäftigen, aber das wissen wir ja alles inzwischen schon. Da muss also die Infrastruktur wie Brücken und so weiter, muss versucht werden, entweder zu halten oder wieder instand zu setzen, um die Zivilbevölkerung und so weiter zu unterstützen, weil auch da muss noch gefahren werden, vielleicht Familien unterstützt werden und was weiß ich. Aber es geht auch in diesem Fall dann um Versorgung und um Logistik. Also die Bevölkerung muss auch mit Lebensmitteln, Wasser und so weiter versorgt werden. Und natürlich auch die Streitkräfte, also das Militär da vorne. Ja. Also es geht im KAT-S an der Stelle und auch im Verteidigungsfall um genau das gleiche. Bevölkerung muss geschützt werden. Jetzt können wir ja natürlich sagen, ja, das machen wir doch im normalen Tagesgeschäft auch. Ja, aber hier kapriziert sich vieles auf das Grundthema, auf das Grundproblem. Im KAD-S ist es so, dass dann der Lagestab des Landkreises bei größeren Städten, auch der Stadt, übernimmt und zentral reguliert und zentral auch ja, Anweisungen gibt. Das ist anders wie im normalen Fall, wenn hier der örtliche Leiter Feuerwehr oder der Kreisleiter Feuerwehr das Sagen hat. Wir sollten aber auch an der Stelle an Vorsorge denken. Und das habt ihr euch schon gedacht, dass ich auf dieses Thema wieder komme. Es geht, und das ist jetzt erstmal anders, wenn ich das erzähle, um Versorgung und Logistik. Also logisch, habe ich schon gesagt, da müssen Lebensmittel, Wasser und irgendwie auch Treibstoff und sowas alles zur Verfügung gestellt werden. Es geht aber auch darum, dass wir primär präventiv versuchen, die Bevölkerung in erster Hilfe, in Selbstschutzinhalten, in Pflegehilfe und in Selbsthilfefähigkeit zu stärken. Und dann bekommt auch der Erste-Hilfe-Kurs unserer Hilfsorganisation, unserer Rettungsdienste auf einmal ein anderes Geschmäckle. Denn Leute, die machen das ja nicht umsonst. Das soll natürlich dafür da sein, auch wenn irgendwie in der Familie was schiefläuft, es irgendeinem schlecht geht im Beruf oder irgendjemand auf dem Bahnhof kollabiert und wir stehen daneben, dass wir da unterstützen, ja selbstverständlich. Aber in diesem Bereich geht es dann auch tatsächlich darum, dass bei größeren Katastrophen die Hilfsorganisationen gar nicht mehr ausreichen. Sowohl nicht im V-Fall als auch nicht im KAD-S-Fall. Das ist so. Und jetzt überlegt euch nochmal so 20 Podcasts zurück, als ich mit dem Karl-Heinz Banse, dem Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes, ein Interview hatte, hat der das genau so rückgekoppelt. Der hat gesagt, die eine Seite ist, dass wir im V-Fall, also im Verteidigungsfall und im Großkatastrophenfall natürlich dafür zu sorgen haben, dass es der Bevölkerung weiter gut geht, dass sie versorgt bleiben, dass sie sichere Unterkünfte haben, wenn ihre zerstört sind und so weiter und so weiter. Wir haben aber auch dafür zu sorgen und Sorge zu tragen, dass die Bevölkerung insoweit vorbereitet wird, dass sie uns unterstützen kann. Denn eins ist klar, wenn es richtig rumst, können an allen Stellen nicht sofort geholfen werden. Oh, das war ein schwieriger Satz. Ich meinte natürlich, kann an allen Stellen nicht sofort Hilfe geleistet werden. Und deswegen sollte die Bevölkerung auch auf sowas vorbereitet werden. Und deshalb hat der Banse ein Interview im TV gegeben, was für ziemlich viel Rückzündungen gesorgt hat. Denn er hat gesagt, die Bevölkerung muss sich auf anstehende Katastrophen und auf sowas dann halt auch auf den V-Fall vorbereiten. Das heißt, wir müssen selbst zusehen als Bevölkerung, dass wir entsprechend Material im Keller haben, dass wir da eine Zeit lang auch ohne fremde Hilfe auskommen können, ja, dass Verbandsmaterial und ähnliche Erste-Hilfe-Geschichten da sind und vor allen Dingen, dass wir auch in der Lage sind, das anzuwenden. Und da muss die Bevölkerung natürlich auch genauer hingucken. So, wenn sowas stattfindet, wenn die Dinge größer werden, dann sind die Länder für den Katastrophenschutz bei ganz großen Unglücken zuständig. Andersrum gesagt, wenn die Landkreise zunächst ihre Zuständigkeit haben und das Unglück aber sehr viel größer ist, dann übernimmt das Land den KAD-S-Einsatzbefehl an dieser Stelle. Und im Zivilschutz bei kriegsbedingten Gefahren ist das natürlich der Bund. Aber ich glaube, das hatte ich schon gesagt. Zum Thema, was ist denn eigentlich mit der Resilienz? In diesen Fällen. Resilienz ist für mich immer noch in unseren Hilfsorganisationen ein unsichtbares Rückgrat. Ich merke immer und immer wieder, dass dieses Thema noch nicht vorne angekommen ist. Wir brauchen diese Fähigkeit, nach Belastungen wieder handlungsfähig zu werden. Individuell bei jedem, aber auch organisatorisch. Wir müssen gucken. Wenn Einsätze härter werden, wenn Krisen dichter werden und wenn der Druck steigt, entscheidet eben nicht nur Technik und Taktik über den Erfolg, sondern auch unsere mentale Stärke. Das gilt natürlich für die Soldatinnen und Soldaten, die da tatsächlich an der vordersten Front kämpfen. Das gilt aber auch genauso für uns, die wir in diesen Situationen unterstützen müssen. Leute, Organisationen mit hoher Resilienz schaffen Räume. Und da wird oft über Stress, Angst oder Überforderung entschieden und gesprochen. Wenn das passiert, fördert ihr nicht nur, dass eure Leute resilient und gesund bleiben, ihr fördert auch Vertrauen im Team. Reflektiert deshalb Einsätze regelmäßig. Erlaubt Menschen Erholung. Es hat keinen Sinn, wenn wir Führungskräfte, ich früher, ihr jetzt, oder viele von euch jetzt, und die Mannschaft da disharmonisch sind, wenn Führungskräfte erwarten, es ist mir wurscht, was du alles hast, du hast einsatzfähig zu sein, weil wir eben so ein Riesenspektrum abzudecken haben. Es kann nicht Aufgabe der Führungskräfte allein sein, sich für eine sich verändernde Gesellschaft zu entschuldigen, einzusetzen und das Personal krampfhaft zu halten, weil die nicht mehr können. Dazu müssen gesamtgesellschaftliche Veränderungen her. Dazu braucht es von allen Beteiligten Rückgrat und auch Vorbild geben, damit wir diese Krisen, die uns ja zum Teil schon eingeholt haben, bewältigen können. Leute, und das erwarte ich auch von allen Beteiligten, von Verwaltung, von Politik, von unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Und es wird ganz oft, und das möchte ich an dieser Stelle als 40-jähriger Verwaltungsmitarbeiter auch mal sagen, es wird ganz oft von der Politik verlangt, dass sie an dieser Stelle spuren. Ich erwarte aber auch von einer Verwaltungskraft, wenn ich dort anrufe und sage, ich möchte mit der örtlichen Hilfsorganisation sprechen, wir brauchen Resilienz in diesen Einheiten, dass da nicht abgewürgt wird. Andererseits weiß ich auch ganz genau, und das ist vielleicht wieder für die Bevölkerung interessant, was Verwaltungsmenschen leisten, wenn es denn in eine Katastrophe geht. Denn die sind automatisch auch mit am Ball in den Kommunen und in den Landkreisen, in den Ländern und auch im Bund. So. Was müssen wir noch tun? Die Führungskräfte habe ich gerade entlastet, weil sie nicht alles regeln können. Allerdings sind die auch Multiplikator. Die Führungskräfte unserer Einheiten sind im Bevölkerungsschutz so ein Puffer zwischen Auftrag und zwischen den Menschen. Wir als Führungskräfte müssen entscheiden. Wir müssen lenken, gleichzeitig Halt geben. Wer also in seinem Team Resilienz fördern will, muss zuhören, Rückhalt geben und Vorbild sein. Und damit meine ich die Führungskräfte. Das heißt, nicht sofort alles abhaken, sondern klar machen, welche Belastungen uns gerade erreichen, auch wenn es schwerfällt. Stärke durch die Tiefe, die wir brauchen, um zu verstehen und um Schwächen zu verbessern, zeigen. Also andersrum gesagt, wenn ich als Führungskraft unsere Stärken in den Vordergrund rücke, dann motiviere ich. Sehr gut. Wenn ich als Führungskraft Schwächen akzeptiere, dann schaffe ich Vertrauen. Motivation und Vertrauen, beides braucht's. Also ein Satz, hey, wie geht's dir denn wirklich, ist durchaus erlaubt. Denn Resilienz, Leute, wächst nicht durch Parolen, sondern durch gelebte Fürsorge, primärpräventiv, sekundärpräventiv, denn wenn es tertiärpräventiv wird, dann sind wir im Bereich Therapie und das ist nicht nur langwierig, das ist auch teuer. Lasst uns konkrete Schritte in Richtung seelischer Stärke auch im Zivilschutz machen. Leute, die Katastrophen und dieser berühmt-berüchtigte Verteidigungsfall stehen in irgendeiner Form vor der Tür. Keiner von uns will das, um es klar und deutlich zu machen. Keiner von uns will das. Und dabei bleibt's bitte auch. Aber wir müssen eben auch kalkulieren, dass nicht alle Menschen vernünftig sind und vernünftig bleiben. Lasst uns unsere Besprechungen, wenn es um Resilienz geht, egal ob wir das hinterher tun, ob wir es in Vorträgen oder Workshops primärpräventiv machen, einfach menschlich gestalten. Nicht nur taktisch, wie geht sowas, sondern auch, wie geht's denn uns dabei? Wie geht's denn uns, wenn wir eine Entscheidung treffen und spüren hinterher, die war nicht ganz richtig? Wie geht's denn uns, wenn wir etwas durchführen, was entschieden wurde und wir merken, oh Gott, ich habe einen Fehler gemacht? Wie geht's uns denn, wenn die Belastung zu hoch wird, wenn immer mehr dazukommt? Wenn der Schriftführer im Verein plötzlich auch die Kasse machen muss, Atemschutzgeräteträger ist, für den Gefahrstoffzug mit zuständig ist und nebenbei in der Ausbildung noch Erste Hilfe trainiert. Was machen wir denn da? Immer enger, immer mehr, immer schneller, immer höher, immer weiter. Wir brauchen daher mentale Erste Hilfe in der Ausbildung integriert, Primärprävention eben. Ich habe heute mit einem Landkreis im tiefen Baden-Württemberg telefoniert. Nee, wir hatten ein Zoom-Meeting, eine Kollegin von mir hat mich dazu gebeten und wir haben darüber gesprochen, wie man sowas implementieren kann. Ja, es ist recht einfach. In der Ausbildung wird sowas implementiert als ein Workshop, ein Tagesworkshop. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Tagesworkshops erhalten dann das mentale primärpräventive Training Fireproof 360 Grad. So sind wir jetzt verblieben. So werden wir das in vielen, vielen Landkreisen und Kommunen anbieten, damit wir eben an diesem Punkt nach vorne kommen. Es ist eine sogenannte mentale Erste Hilfe und das braucht's, bevor hier alles weiter eskaliert. Wir sollten Selbstfürsorge normalisieren, denn wir schützen andere, also bitte auch in Zukunft uns selbst. Daher bleibt gesund, lasst uns weiter gemeinschaftlich agieren. Okay? Ich wünsche euch eine super schöne Woche und jetzt schon wie immer ein schönes Wochenende. Macht's gut. Servus, hallo und gute.